Dieser Podcast wird unterstützt vom Tiergarten Taudendorf e.V. Hier habt ihr die Möglichkeit, exotische Tiere zu sehen, wie zum Beispiel Emus, Kamele, Alpakas, Islandponys, die mit normalen Haustieren eine gemütliche Symbiose bilden. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, eine Übernachtungsmöglichkeit zu buchen, sei es ein Einbett- oder Mehrbettzimmer oder sogar ein ganzes kleines Haus. Wenn es was zugesagt hat, dann schaut bitte mal auf der Internetseite www.gasthof-taudendorf.com oder www.tiergartentaudendorf.com für mehr Informationen vorbei. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Professor Emu. Und ihr wisst schon wahrscheinlich, was ich sagen werde. Neben mir sitzt wie immer David.
Ja, heute sitze ich neben Flori.
Also diesmal wortwörtlich. Weil David hatte Geburtstag, an der Stelle nochmal alles Gute nachträglich.
Danke.
Und wir feiern heute, beziehungsweise wir feiern seit gestern und feiern auch noch bis morgen. Also wir machen eine große LAN-Party. Ja. Deswegen sitzen wir alle in einem Raum und noch viele andere Leute, die mir jetzt mindestens die nächsten anderthalb Stunden belästigen werden. Gut. Haben wir das jetzt auch geklärt. Was haben wir heute alles vor? Wir haben viele Themen heute vor. Es soll wieder mal ein bisschen was aus der Welt gehen, aber eher themenspezifisch. So werden wir uns heute über das Thema Olympia unterhalten. Eher über die kritischen Sachen als wirklich über diesen Sport. Dann wollen wir uns heute noch über die Atomkraft in Europa unterhalten. Außerdem über die Impfpflicht, die vielleicht bald kommen wird. Und vielleicht das größte Thema und vielleicht das letzte Thema, was ihr jemals gehört haben werdet. Der Ukraine-Russland-Konflikt, weil es könnte ja schon nächste Woche kritisch werden, was wir natürlich alle nicht schaffen, aber dazu später. Ja. Are you ready?
Na, Fakt.
Okay. Gut, dann, bevor wir losgehen, was ich schon lange nicht gefragt habe, wie geht's eigentlich? Gibt's was Neues bei dir?
Ja, jetzt ist schon fast das erste Drittel des ersten Jahres von meiner Ausbildung rum. Und es neigt sich jetzt alles Richtung Praktikum abschließend bei mir. So. Ja, ansonsten, meine kleine Schwester ist jetzt letztens positiv. Also.
Letztens heute?
Ja, heute. Schon nachdem wir einen Tag hier zusammensitzen, hat die dann abends mal einen Test gemacht und der war positiv. Ja, kann sein, dass der fehlerhaft ist. Wir müssen mal gucken.
Deswegen haben wir uns allen Selbstisolation begeben.
Im Saal.
Das müssen wir. Wir machen eine LAN-Party. Das heißt, wir sitzen drei Tage an unserem PC, stopfen uns völlig ungesunde Sachen rein und vermeiden Kontakt mit der Außenwelt.
Genau.
Also Licht, Luft,
ja,
und alles Mögliche brauchen wir nicht.
Genau. Was für Anfänger.
Wie war dein Geburtstag?
Wie war mein Geburtstag? Der war gut eigentlich, ja, denke ich.
Denn ich und noch jemand haben ihm etwas zum Geburtstag geschenkt. Vielleicht kennen manche von euch noch Star Trek oder vielleicht auch die älteren Star Trek Voyager. Das war eine Serie, die um 2000er lief. Und da habe ich, weil David ein Fan der Serie ist, oder des Franchises besser gesagt, habe ich eine Videobotschaft von einem Star Trek Schauspieler. Und zwar war das Robert Picardo. Das war der Doktor auf diesem Raumschiff. Also von dem habe ich eine Videobotschaft anfertigen lassen, wo er David zum Geburtstag gratuliert und auch so eine kleine Behind-the-Scenes-Story erzählt, die irgendwie sehr komische Richtung annimmt, weil er erzählt, wie ein anderer Schauspieler nackt über die Brücke gelaufen ist. Hm. Ja, ich erläutere es nicht weiter.
Go. Ja.
Sonst noch was?
Bei mir jetzt eigentlich nicht weiter, aber bei dir gibt es doch bestimmt was Neues.
Mein Arbeitsvertrag hat sich um ein halbes Jahr verlängert. Für die, die es noch wissen, ich habe ja letztes Jahr erwähnt, dass ich meinen Arbeitsvertrag, dass ich einen Einjahresvertrag bekommen habe, der jetzt im Februar diesen Jahres auslaufen würde. Aber sie waren so freundlich und so nett, mich um ein halbes Jahr zu verlängern. Ich sag mal so, zufrieden ja, glücklich nein. Glücklich wäre es gewesen, wenn ich unbefristet oder wieder ein, zwei Jahre bekommen hätte, dass ich mir Ruhe gehabt hätte. Aber hilft nicht alles nichts. Außerdem geht es langsam mit alles los. Tischtennis geht wieder los oder ging jetzt wieder los im Januar. Genauso wie die Jugendfeuerwehr ging Ende Januar wieder los, wo ich als Betreuer arbeite. Und auch die richtige Feuerwehr ging wieder los, jetzt Anfang Februar. Hoffen wir, dass es diesmal länger so bleibt, dass. Ja. Das ist nicht, dass ich alles wieder zugemacht hat. Gut. Starten wir mal mit dem ersten Thema. Und das, darauf hast du dich ja vorbereitet, David.
Habe ich?
Such dir eins aus: Olympia oder Atomkraft? Das willst du zuerst besprechen.
Also ich würde sagen, wir besprechen zuerst Atomkraft. Das ist, glaube ich, gesünder jetzt für die Nerven, nachdem wir
Gut.
einige tolle Sachen gelesen haben im Internet über andere Themen, die heute noch drankommen werden.
Atomkraft ist nicht gerade gesund für die Haut, aber stimmt jetzt zu.
Ja, für die geistige Gesundheit ist es gut.
Ja.
Ach ja. Und wer Comics liest, der weiß, Strahlung gibt einem jede Menge tolle Superkräfte. Ja.
Bitte nicht nachmachen, Kinder.
Nee, genau. Nicht in Atommüll rumwälzen, das hilft nicht. Nee, also Folgendes ist passiert hier in Europa. Die EU, also vielmehr das EU-Parlament, hat sich entschieden, Erdgas und Atomkraft in die EU-Taxonomie mit aufzunehmen. Also, was heißt das? Das heißt, dass diese beiden Möglichkeiten, Energie zu gewinnen, also durch Erdgas und durch Atom, werden jetzt begünstigt in den Steuern. Mehr heißt das nicht. Ja? So, und da haben sich jetzt viele aufgeregt und andere haben das für gut befunden. Ja? Gibt also auch, also zum Beispiel Deutschland findet das ein bisschen blöd, also die deutsche Regierung, weil wir haben ja jetzt die letzten Jahre daran gesessen, die ganze Geschichte abzubauen, die ganze Atomenergie. Und jetzt wird das steuerbegünstigt.
Und vor allem müssen wir dazu sagen, dass wir gerade eine grüne Regierung haben. Also die Grünen, die ja absolut gegen Atomkraft sind. Also wenn es, denke ich, noch die große Koalition wäre mit CDU und SPD, wäre es, glaube ich, nicht ganz so sauer gewesen, als wie das jetzt, was jetzt da ist.
Es ist gut möglich. Aber die haben ja auch selber mit dran gearbeitet, die CDU. Ja.
Ja. Meine Meinung dazu ist, ja, ist schwierig, ist eine geteilte Meinung. Ich bin prinzipiell kein, nicht abgeneigt gegen Atomkraft, weil ich das eine gute Zwischenlösung finde, bis wir die erneuerbaren Energiequellen so weit haben, dass sie uns auf Dauer und also auch wirklich dauerhaft uns eben von den fossilen Brennstoffen ablösen können.
Ja.
Das ist halt nicht möglich zurzeit. Es ist eine gute Ergänzung, wie zum Beispiel Solarpanels auf dem Dach. Hilft halt, aber in den meisten Fällen, bei manchen Leuten, hilft es halt nicht komplett. Auch die großen Solaranlagen haben halt natürlich auch viele Nachteile. Nehmen viel Platz weg und es reicht halt vorne und hinten letztendlich nicht. Windkraft, denke ich, Leute, auch wenn es in der Siedlung steht. Also stellen wir alles in die Nordsee rein. Aber wenn wir es in der Nordsee stehen haben, wie kommt das denn nach Bayern? Wenn es jetzt bei Bayern ist, ja, also irgendwie die ganze Leistung schon weg. Also,
Ja.
ja. Und Wasserkraft, ja. Welchen Faktor brauchen wir bei Wasserkraft? Richtig, Wasser. Also, schwierig, erneuerbare Energiequellen. Aber ich gebe dir hoffentlich auch, dass wir vielleicht irgendwann, wenn wir daran weiterarbeiten, Möglichkeiten finden, auch vielleicht auch aus anderen Brennstoffen oder aus anderen Energiequellen was zu gewinnen. Und ja, eben wie zum Beispiel Biogas. Es gibt ja Biogasanlagen, die
Ne, das
produzieren
ist
gerade.
Erdgas.
Gut.
Auch mit.
Aber ich glaube, gesünder definitiv als Erdgas selber.
Ja, weil Erdgas produziert ja immer noch mal beim Herausfördern CO2. Ja. So.
Ja, um jetzt mal darauf zu kommen. Mein befürwortender Punkt für die Atomkraft ist: Atomkraft ist, wenn alles gut läuft, prinzipiell die reine Energiegewinnung ist eine der gesündesten Energiequellen, die wir haben. Weil es entsteht halt kein CO2. Es entsteht halt Wasserdampf, glaube ich, wenn ich mich
Ja,
recht erinnert
Wasserdampf.
habe. Der Nachteil davon ist, das sind ganze zwei Dinge, die mir gerade einfallen. Einmal, und das ist der größte Punkt, ist halt das Entladen. Weil diese Brennstäbe, die müssen halt irgendwo entsorgt werden. Und wie wir alle wissen, es ist nicht gesund für die Haut, es ist nicht gesund für den Körper und kann schwere Schädigungen auch noch Generationen später verursachen.
Ja.
Zurzeit werden ja die Endlager meist in diesen Salzbergwerken oder zumindest
Ja.
wo auch viele Proteste gab in der Vergangenheit, weil ja, ich kann es nicht bestreiten. Wenn ich wüsste, dass unter meinem Haus oder unter meiner Stadt irgendwie ein paar Tonnen Atome lagern, würde mich das nicht gerade so ruhig stimmen. Aber ich denke mir auch, wenn man das weiter erforschen würde und herausfinden, wie wir mehr von diesen Brennstäben nutzen können, also einen höheren Wirkungsgrad erreichen können dadurch. Denke ich mir, dass wir dadurch den Atommüll reduzieren vielleicht können und vielleicht dadurch mehr rausbekommen. Und der zweite Minuspunkt ist halt, wenn was passiert, ist halt katastrophal. Nicht Hiroshima, Hiroshima war was ganz anderes. Ich meine Fukushima, das jüngste Beispiel 2011 oder das bekannteste Beispiel Tschernobyl in den 80ern, wo teilweise ganze Landstriche dadurch unbewohnbar geworden sind. Auf tausende Jahre hinaus, wenn nicht über Millionen Jahre. Weil bis Atomkraft zerfällt in seine Einzelteile, dauert das eine ganze Zeit lang. Also das sind so die zwei größten Punkte. Und was man nicht abstreiten darf, es gibt Hacker, es gibt Terroristen und sowas sind wahrscheinlich auch schöne Ziele für die. Aber wenn man sich wirklich bemüht und das ordentlich aufbauen sollte, wieder das Atomnetz, sehe ich da eigentlich kein Problem, das erstmal als Alternative wahrzunehmen. Wie siehst du das damit?
Ja, also ich sag's erstmal so. Gedacht ist es als Übergangstechnologie. Ja, bis wir dann wirklich nachhaltige Optionen haben, die dann auch funktionieren. Es gibt schon viele grüne Energiegewinnungsformen. Es gibt ja nicht nur Windkraft und Solarkraft. Du kannst auch, es gibt tatsächlich, wie heißen die, Wellengeneratoren. Da kannst du mit der kinetischen Energie, die durch Wellen entstehen, Strom erzeugen. Das funktioniert eigentlich ganz einfach. Das sind Anlagen, die am Strand stehen und halt die Wellen in Energie umwandeln. Das kann man sich näher angucken, ist eigentlich ein ganz leichtes Prinzip. Ich kann es bloß nicht erklären.
Ich mich auch so eine Sache. Für mich fordern die leider viel zu wenig neue Ideen. Zum Beispiel bei der Autotechnologie. So, die haben so auf die E-Autos verkrampft. Das ist, weiß ich nicht. Weil E-Autos sind auch nicht gerade heiße Scheiße, muss ich mir ganz ehrlich so sagen. Weil wir zum einen zu wenig Batterieleistung haben. Und teilweise die Produktionskosten niemals wieder reinkommen werden für den Auto selbst. Und dann auch wieder, du pumpst jetzt Lithium, das Lithium brennt, Lithium ist ein ist Metall, weiß nicht, zählen wir Lithium und Metalle. Zumindest ist es ein Rohstoff, der auch nur begrenzt auf dieser Erde vorhanden ist.
Aber sehr viel in Sand mit drinne ist.
Trotzdem, also, und zum anderen ist halt Deutschland null darauf vorbereitet. Theoretisch müssten, glaube ich, pro Tag um die 5000 Ladestationen gebaut werden. Ich glaube, zurzeit sind es 100 oder 200, um das dauerhaft an den Markt zu bringen. Deswegen.
Ja, aber ich muss jetzt ein bisschen muss ich widersprechen. Zum Beispiel meine Eltern, die fahren jetzt schon eine ganze Weile einen Tesla und die sind hochzufrieden damit. Die kommen auch sehr gut damit klar, auch mit den Ladestationen. Die Sache ist, die Elektroautos werden auch immer besser und entwickeln sich auch immer weiter. Ja, und man kann damit jetzt schon ganze Strecken fahren. Ich meine, wir leben jetzt hier ein ganzes Stück im Land rein und wir könnten ohne Probleme mit einer Ladung bis nach Schweden fahren. So ungefähr.
So viel.
So viel.
Aber es hat lange nicht jedes Auto. Tesla ist ja sowas wie der Marktführer in der Hinsicht.
Ja, das hängt mit der Akkutechnik zusammen,
Ich
glaube
weiß ja
ich.
nicht, ob wirklich Volkswagen oder wie sie alle heißen, wirklich dann an die Qualität rankommen. Und Tesla, das ist, ja wie gesagt, ist dann der Mercedes-Benz unter den E-Autos. Den Tesla.
Ja, aber ich meine, wir sind jetzt auch nicht die super Reichen und wir hatten es uns dann trotzdem geleistet hier. Also das ist, denke ich, im Rahmen, wenn man ein Auto anschafft, mal sowas zu überlegen, weil vor allen Dingen jetzt hast du auch die Sache, die Benzinpreise steigen und du kommst jetzt eigentlich günstiger, wenn du das Geld dir zusammennimmst und dir Tesla kaufst, weil dann musst du nicht immer wieder Benzin bezahlen, was jetzt wirklich richtig teuer wird.
Ja,
Ja.
aber die Strompreise werden auch teurer, das darf man auch nicht vergessen.
Ja, weil die an die Gaspreise gebunden sind, was so richtig dämlich ist. Man könnte das trennen und dann wäre Strom nicht mehr so teuer.
Ja, aber um jetzt auf das eigentliche Thema zurückzukommen, ist, es gibt auch andere Alternativen. Wasserstoff wurde auch jetzt in den letzten Jahren weiter vorangetrieben und Wasserstoff ist eigentlich mittlerweile fast so weit, dass es, denke ich mal, in ein, zwei Jahren dann auch langsam massentauglich werden kann. Es ist wirklich eine Option, aber man hört davon irgendwie gar nichts. Das ist schade. Oder In der Berufsschule war immer mein Gag gewesen, dass die Zukunft Kacke ist. Also, dass wir Kuhscheiße sind. Als Brennstoff für Autos benutzen. Ich glaube, ich halte mich für verrückt, das klingt dumm, aber prinzipiell wäre das doch bestimmt möglich mit der richtigen Technologie.
Ja, die produzieren Hitze im Endeffekt und das kann man nutzen. Man kann auch andere Sachen damit machen. Was ich noch sagen muss, zum Beispiel die Energie, die wir jetzt schon haben, die ganzen Kraftwerke, Windkraftwerke und Solarkraftwerke, die werden auch immer effizienter. Das muss man auch immer berücksichtigen. Jetzt gibt es mittlerweile schon Windkrafträder, die so gebaut sind, dass eins so viel machen kann wie ein ganzes Atomkraftwerk.
Aber um unsere Ziele wirklich so einzuhalten, denke ich mal, ist die Atomkraft leider, oder was heißt leider, also ist halt nicht verzichtbar.
Ja.
Wir brauchen ja Zeit, und mehr Zeit haben wir aber nicht. Deswegen, um unsere Ziele, die eigentlich trotzdem noch sehr, sehr grenzwertig sind, wenn nicht sogar trotzdem noch immer noch zu schlecht,
Ja.
ich denke mal, da brauchen wir trotzdem die Atomkraft.
Ja, definitiv. Und wieso haben wir unsere Ziele nicht erreicht, hä? Hä? Weil ein paar Leute geschlafen haben und sich gedacht haben, so schlimm wird das nicht.
Ein paar Leute, ein paar viele
Ein
Leute.
paar viele Leute, so um die 100, mehr als 100.
Ja, also ich bin gespannt, wie sich das weiter voranentwickelt. Ich hoffe, wir werden es alle mitbekommen. Aber dazu, zu dem Thema kommen wir später.
Ja, mitbekommen wird man so oder so.
Mal sehen. Jetzt bin ich dran, dann muss ich noch mein Tablet nehmen, weil ich habe mir jetzt extra für den Podcast ein Tablet besorgt, weil ich das einfacher fand, so von Arbeit aus zu arbeiten. Und ja, es geht um das Thema die Impfpflicht. Ein heiß, heiß diskutiertes Thema in Deutschland, weil es ist schon eine ganz schöne Einschränkung der Meinungsfreiheit. Muss man an der Stelle mal ganz ehrlich sagen. Aber naja. Fangen wir mal an. Also im März soll dann mal entschieden werden, ob es Impfpflicht geben soll oder nicht. Es gibt verschiedene Entwürfe von Politikern. Also ein konkreter Vorschlag wurde halt von den Ampelparteien eingereicht und sie ist halt für eine allgemeine Impfpflicht ab 18. Aber wie man es kennt, Deutschland hängt immer hinterher. In Österreich gibt es schon eine allgemeine Corona-Impfpflicht. Also die ist schon in Kraft getreten. Aber in Deutschland, die müssen sich immer weiter streiten, das ist genauso wie beim Tempolimit. Deutschland gehört zu den letzten Ländern auf dieser Erde, die noch kein Tempolimit haben. Alle anderen haben es gemacht und alle anderen leben noch. In Deutschland würde ich das so darstellen, dass wir morgen nach das Leben aufhören würden, wenn wir keine Tempolimit haben. Glaubst du?
Um mal dem Herrn Scheuer zu zitieren, der hat gesagt, Tempolimit, das ist gegen den gesunden Menschenverstand.
Also 95% auf dieser Erde haben kein Gesundheitsverstand.
Ja, anscheinend.
Naja, meine persönliche Sicht ist dazu, dass mich das damit relativ wenig jucken wird, weil ich würde es sogar, glaube ich, entspannter finden auf der Autobahn, wenn ich schon teilweise 150 fahre und dann immer noch jemand da hinten kommt und mir Lichtkugel gibt, dass er vorbei will. Das stimmt doch irgendwas nicht. Ich denke mal, es würde vieles entspannen.
Ja.
Und es würde, denke ich, auch viel Stress rausnehmen im Busverkehr und vielleicht auch ein paar Tote vermeiden. Das ist natürlich das Wichtigste dabei. Aber naja. Aber wieder auf die Impfpflicht zurückzukommen. Ich gebe ein Eckpunktpapier von SPD, Grünen und FDP, wo eben diese Impfpflicht beschrieben wird, eben ab 18. Und für Leute, die einen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland haben oder haben werden. Und sie wären halt mit drei Impfungen erfüllt und befristet bis Ende nächsten Jahres. Wie wollen wir das machen? Also was soll dann als Strafe kommen? Also wer keinen Nachweis erbringt, soll eben laut den Plänen ein Bußgeld zahlen. Zur Not auch mehrere Bußgelder. Aber sie wollen halt keine Haft für keine Haft bestrafen. Finde ich aber wieder schwierig. Wie willst du das überprüfen? Also,
Wie ich es gehört habe, sollen das die Länder selber überprüfen. Nee, sogar noch viel mehr die Kommunen sollen das sogar selber überprüfen. Also.
Punkt 1. Schauen wir uns mal unser Schulsystem an. Wir haben 16 verschiedene Bildungsminister. Das Schulsystem ist manchmal wirklich am Rande des Abgrunds, habe ich manchmal das Gefühl. So. Weil jedes Bundesland hat seinen eigenen Scheiß. Aber wenn das jetzt dann mit der Impfpflicht zu machen, und dann vielleicht nicht mal die Länder los, sondern jede Kommune. Das ist schwierig bis nicht machbar, in meinen Augen. Also weiß ich nicht. Aber neben der allgemeinen Impfpflicht, die Sie ja vorhin vorschlagen, gibt es noch zwei weitere Modelle aus den Reihen der Abgeordneten. Zum Beispiel sprecht sich ein paar Parlamentarier und den Gesundheitspolitiker Andrew oder André Ullmann, der von der FDP ist, für einen Mittelweg aus. Sie befürworten ein verpflichtendes, professionelles, persönliches Beratungsgespräch für alle Verlierer. Weil sie sich dann halt ausgedacht, das halt auch nicht. Eben also für volljährige Ungeimpfte. Und sollten sie nach einer gewissen Zeit die Impfquote nicht erreicht haben, würden sie eine Impfpflicht ab 50 Jahren einführen. Ah. Ich sage das eher so zu der Weg, wir gehen den Leuten so auf den Sack, dass sie das freiwillig machen. Und wenn sie dann immer zu Beratungsgesprächen müssen, dann frage ich mich auch, wer soll ich so viel Zeit nehmen? Dann müssen sie wieder Leute freistellen, die nur sich dann mit diesen Leuten auseinandersetzen. Ich weiß nicht, das ist. Unsere Behörden sind jetzt schon überfordert. Wie soll das denn aussehen? Schwierig.
Ja. Das Zweite ist, du musst halt auch gucken, dass genügend von dem Zeug überhaupt da ist. Und dass auch genügend Ärzte zur Verfügung stehen, dass das gespritzt werden kann. Ja.
Impfpflicht ab 50 Jahren. Weil, finde ich es ab 18 besser löst. Weil da hat man, bei 50 Jahren, das ist wirklich nichts Halbes, nichts Ganzes. Da sind alle 50-Jährigen sicher, aber alle unter 50 sind nicht sicher. Und dann gibt es noch eine weitere Gruppe um den FDP-Vize Wolfgang Bicky, der müsste ja auch, glaube ich, Vizepräsident im Bundestag sein.
Keine Ahnung.
Zumindest war das in der letzten Amtsperiode. Ich weiß nicht, ob es immer noch ist. Und der spricht sich halt gegen eine generelle Impfpflicht aus. Oder sie wollen diese generell verhindern. Weil die sind der Meinung, die Impfpflicht ist ein tiefer Grundrechtseingriff, mit dem sich die aktuelle Infektionswelle ohnehin nicht brechen lässt. So, also so Zitat Kubicki. Und wer ist auch natürlich gegen eine generelle Impfpflicht? Drei Monate geraten, ne?
Die DFA.
Richtig, die AfD. Sie hat einen Antrag gegen eine Impfpflicht vorgelegt. Und die Union, die Fraktionspartei, kündigte ebenfalls einen Antrag für eine flexible Impfpflicht an. Da bin ich sehr gespannt.
Wenn die so flexibel ist wie die CDU, dann ja.
Also flexibel, was meinst du damit? Sie meinen halt, dass diese Impfpflicht zeitlich befristet und nach Virusvarianten differenziert wird. Ja, das ist so wie das Wahlprogramm der CDU. Einfach irgendwie so lasch formuliert.
Ja.
Da kann ich nichts darunter vorstellen. Weil, was heißt nach Virusvarianten differenziert? Also, die müssen sich jetzt gegen Omikron impfen, die gegen Delta, dann kommt Delta Kron und. Sinnlos. Sinnlos, sinnlos, sinnlos. Ja. Ich bin mal gespannt, ob es das durchsetzt. Ich glaube, das wird eine haarscharfe Entscheidung werden, ob die Pflicht durchkommt oder nicht. Weil, wenn selbst in der anderen Partei sich Leute generell dagegen stellen, wird es schwierig. Weil normalerweise würde es ja ausreichen, wenn die anderen Parteien, ja, wenn die alle sagen, wir sind dafür, dann hätten wir über 50% und das Gesetz würde durchkommen. Es sei denn, dann kommt wieder welche und geht zum hier. Zum Bundesgericht und verklagen das dann wieder. Also es kann sich zum einen von Ewigkeiten hinziehen, zum anderen kann man dann wieder verklagen wegen jedem möglichen Scheiß hier, Thema, ich verstöße gegen die Grundrechte und bla bla bla. Dann können wieder irgendwelche Bürger, die sich dagegen angegriffen fühlen, können auch wieder verklagen gehen. Also ich denke mal, es kann auch bis zu halben, dreiviertel, wenn nicht sogar über ein Jahr dauern, bis es kommt. Das ist typisch Deutschland. Bürokratie, wir lieben es. Was sagst du dazu?
Ich sage, ja, wird schwierig umzusetzen sein. Definitiv. Und vor allen Dingen mit dem, wie das jetzt momentan alles geordnet ist im Parlament. Das ist, oder? Doch, ja, Parlament, ja, kann man sagen.
Wir
Ja.
werden das zweitgrößte Parlament der Erde zurzeit.
Ja. Und das wird, also, vor allen Dingen auch in der Zusammensetzung, wird das schwierig, was Vernünftiges umzusetzen zu sein. Weil es hilft nicht, wenn man sich was Tolles ausdenkt und dann kann man es nicht umsetzen.
Ja,
Ja.
weil, also ich bin dreimal geimpft und ich lebe noch an alle Impfgegner. Mir geht's gut. Ich habe keine Gehirnwäsche bekommen. Und ich habe halt das Recht, ich kann überall hingehen. Ich kann wieder ins Kino gehen. Ich kann Burger gehen. Ich kann überall hingehen, wo ich will. Ich weiß nicht, wieso mich so einschränken lassen möchte. Obwohl man schon sieht, seit einem Jahr geht's allen Leuten gut.
Ja.
Natürlich gibt es mal einen, der eine schwere Ehe und mal ein paar Tage flach liegt. Aber das gibt es bei einem Grippeimpfstoff doch genauso.
Ja, das Zweite, das, was man gucken muss, ist, dass viele Leute verwechseln da immer was, wenn Leute dann halt plötzlich krank werden oder umkippen, nachdem sie die Impfung bekommen haben. Ja, das muss nicht immer gleich mit der Impfung zusammenhängen. Und ich rate immer davon ab, so schnell, vorschnell, was zu urteilen. Man ist, jetzt sind keine Ärzte, also ich würde überhaupt nicht urteilen. Das ist wichtig.
Vielleicht nochmal ein paar Pro- und Kontra-Argumente von Leuten, die sich hier auf die jeweilige Seite stellen. Machen wir es mit der Pro-Seite. Also die Pro-Seite bringt halt als Hauptpunkt natürlich an, Impfung retten Leben. Das Robert-Koch-Institut hat laut einer Modellierung geschätzt, dass allein in der ersten Jahreshälfte 2021 rund 40.000 Covid-Tote durch Impfungen verhindert wurden. Und auch im Vergleich zur Delta harmloseren und ansteckenderen Corona-Variante Omikron kann es bei Ungeimpften zu schweren Verläufen kommen. Und das nur mal so eingewählt: Eine Impfung verhindert keine Infizierung. Eine Impfung verhindert lediglich einen schweren Verlauf. Und vielleicht eine nicht sofortige Ansteckung, weil du hast halt Antikörper gebildet. Das verwechselt immer viele. Verwechselt nicht, signalieren den Fakten. Und was eben Impfungen auch machen, dadurch, dass wenige sich infizieren, werden auch wenige nur einen milden Verlauf haben, kommt weniger ins Krankenhaus und die Krankenhäuser werden entlastet. Ist ja.
Sehr wünschenswertes Ziel.
Dann eine Impfpflicht würde Risikopatienten schützen. Da gibt es auch wieder zahlreiche Studien vom RKI, die im Besonderen insbesondere die Delta-Variante mit einbezieht, dass eben eine Ansteckung für Geimpfte signifikant sinkt. Und dieser Schutz trägt halt dazu bei, dass Infektionsketten unterbrochen werden oder teilweise sogar verhindert werden. Und das führt dazu, dass Risikopatienten, also Patienten, die körperliche Einschränkungen haben oder anfällig sind für Krankheiten und die Krankheiten lebensbedrohlich sein können, das schützt die halt. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Und die Impfpflicht wird jetzt für den Herbst machen. Weil das haben wir in den letzten 2 Jahren immer wieder beobachten können. Das Jahr fängt mit hohen Zahlen an. Dann Frühling geht es runter, Sommer sind wir dann auf einem guten Weg, Tiefpunkt. Und ab dem Herbst geht es immer wieder nächste Welle hoch. Immer krass. Und mit einer Impfpflicht könnten wir vielleicht die nächste Welle kleiner halten. Wir werden sie nicht verhindern können, aber wir können sie so klein wie möglich halten. Um vielleicht den nächsten Lockdown oder halben Lockdown oder Corona-Maßnahmen zu verhindern. Weil das wollen wir alle. Wir wollen alle wieder auf Weihnachtsmärkte gehen im Winter. Wir wollen alle wieder zu was Erntedankfesten oder Halloween feiern oder was es alles eben so gibt. Wir wollen alle wieder hingehen. Aber jetzt habe ich die Kontras, die Pros genannt. Da muss ich wenigstens noch ein paar Kontras nennen von Leuten eben oder auch von Experten, die sich dagegen stellen. Die Schutzwirkungen der Impfung sind halt eingeschränkt. Ist zwar ein guter Schutz, aber selbst das kann zu einem schweren Krankheitsverlauf führen. Das Risiko ist zwar geringer, aber ich schütze dich nicht vor einem schweren Krankheitsverlauf. Also nicht unbedingt. Das Risiko ist zwar deutlich minimiert, aber hundertprozentigen Schutz gibt es halt nicht. Es ist halt so. Und zudem nimmt die Schutzwirkung nach einer vergleichsweise kurzen Zeit, nach wenigen Monaten, wieder ab. Das heißt, wenn du dich geimpft hast, die 2 Wochen danach oder wie lange du brauchst, bis du den vollständigen Impfschutz erhalten hast, diesen Punkt, der wird dann langsam abflachen. Das heißt, nach 3 Monaten bist du nicht mehr so viel geschützt wie 2 Wochen nach der Impfung. Und 6 Monate nach der Impfung bist du nicht mehr so geschützt wie 3 Monate vor der Impfung. Also es geht kategorisch abwärts. Deswegen immer mit Auffrischen und so weiter und so fort. Deswegen, ich würde eine 4. Impfung geben. Ich würde vielleicht sogar eine 5. Impfung geben. Es kommt darauf an, wie die Medizin sich weiterentwickelt, was für Impfstoffe sie rausbringen. Auch in was für Formen, weil, was wir auch schon mal besprochen haben, es wird an Tablettenformen geforscht, dass du einfach nur eine Tablette einnehmen musst. Es wird auch teilweise zusammengeimpft, als zum Beispiel Grippe und Corona, also ein Link in den Wäscheraum. Das können alle Systeme sein, die sich wahrscheinlich immer mehr durchsetzen werden. Dann, was ich vorhin eben schon sagte, ist, dass die Impfpflicht vielleicht verfassungsmäßig, also ob die überhaupt verfassungsmäßig ist oder ob die eher illegal ist. Grundsätzlich garantiert die Verfassung das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und das allgemeine Persönlichkeitsrecht schützt die Entscheidungsfreiheit bei Gesundheitsfragen. Und es gab auch schon zahlreiche Verfassungsbeschwerden, also bevor das überhaupt mal diskutiert wurde im Bundestag. Stefan Rixen, der Professor für öffentliches Recht an der Universität Bayreuth, äußerte sich da mal beim ZDF, also bei der ZDF-Heute-Show. So, also er zweifelt daran, ob angesichts der eingeschränkten Schutzwirkung der Impfstoff ein Eingriff in diese Rechte verhältnismäßig sei. Ja. Auch das Verfassungsgericht in Karlsruhe urteilte schon mal darüber. Aber, oder, hier steht also, wie das Karlsruher Amt in der urteilte, hängt jedoch von der konkreten Ausgestaltung der Impfpflicht ab. Und die ist halt noch nicht bekannt. Also, wie ich schon sagte, es ist wirklich grenzwertig, was uns in Zukunft erwarten wird. Und eben, was ich auch schon vorhin sagte, dass Sanktionen nicht mehr durchsetzbar sind. Weil, wie will ich das überprüfen? Wenn er es nicht macht. Will ich denn den 20.000 Bußgelder reinschicken, weil er kein Geld hat, muss er alles anmachen? Und will ich dann doch irgendwann Haftstrafen drohen? Und das kann natürlich auch zu einer Trotzreaktion führen. Ich sage, klar, wer sich einmal nicht impfen lassen will, der will sich auch nach Strafen nicht impfen lassen, unbedingt. Das würde halt den entgegengesetzten, ja, das würde halt entgegengesetzt funktionieren. Dann werden die Leute aufmüpfig, dann gehen die auf die Straße, dann randalieren die wieder. Letztes Jahr wurde ein Typ erschossen, weil er einen, der an die Tankstelle reinkam, aufgefordert hat oder gesagt hat, dass er eine Maske aufsetzen soll. Dann wurde jemand einfach erschossen. Wie soll das dann in Zukunft aussehen? Also, ja. Schwierig. So, wie siehst du über die Sachen, die ich dir gerade erzählt habe, David?
Ja, das Problem ist halt wirklich, wenn du jetzt etwas einführst, womit die Leute nicht zufrieden sind, dann riskierst du, dass die Corona-Demos noch heftiger werden, noch viel aggressiver als sonst und dass sich dann noch viel mehr Leute dahinstellen werden und dann auch noch aggressiv werden. Das brauchen wir gerade zur Zeit nicht. Zur Zeit brauchen wir wirklich Zusammenhalt innerhalb der Bevölkerung. Nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen verschiedenen anderen Sachen. Und da müssen wir gucken, dass wir das sinnvoll irgendwie hinkriegen. Dass das alles, dass wir alle abholen können. Und dass wir möglichst viele impfen können. Und wenn wir dann halt einfach Leute mit einem Blasrohr anstellen, die dann die Impfung rumschwungen. Das ist.
Na gut, das war's zumindest zur Impfpflicht für
Ja.
heute von uns. David, weiter geht's. Zur Zeit sind die Olympischen Spiele. Wie sieht's aus drüben in Peking?
Beijing. Die sind in Beijing. Das.
Der kleine Bruder von Peking oder was?
Nee, das ist was anderes. So, wir wollen jetzt also über die Olympischen Spiele reden.
Nicht über die rein sportlichen Sachen.
Genau. Die sportlichen Ergebnisse könnt ihr überall nachschauen.
Warum wir da gerade ziemlich gut sind. Wir sind gerade beim Tabellenspiegel erst, beim Medaillenspiegel. Ich kann mal schnell schauen. Wir haben zurzeit 7 Gold- und 5 Silbermedaillen.
Ja.
Das ist schlecht.
Ja, aber Darum soll es jetzt nicht gehen.
Du müsstest eben andere Sachen sagen, die schlechter
Genau,
waren.
denn ich will mir jetzt die Freitage rausnehmen und China kritisieren. Genauso wie das, wie heißt das? IOC, ne?
Ja,
Ja.
aber pass auf, nicht, dass du dann plötzlich verschwindest.
Ja, so weit ist China doch nicht. Und erstmal ist Russland dran. Und ich weiß nicht, wie die auf China zu sprechen sind, aber bestimmt auch nicht 100% positiv. Ah. Also, wie immer bei Sportveranstaltungen bin ich immer erstmal ganz kritisch, wenn das in einem Land ist, wo Menschenrechte nicht existieren. Also da reden wir schon ja nicht mal mit Füßen getreten, sondern existieren einfach nicht.
Also von was für Sportarten redest du? Redest du etwa von Fußball, die teilweise jetzt ihre Spiele, zum Beispiel die spanische Liga trägt das Finale ihres Pokals nicht in Spanien aus, sondern ich weiß nicht wo, ich glaube Saudi-Arabien oder Katar oder selbst Deutschland überlegt schon ihre Spiele irgendwo nach da unten zu verlegen. Oder redest du vom FC Bayern, die als Sponsor Katar Airline haben, haben sich hinstellen teilweise bei der Nationalmannschaft mit T-Shirts, wo Human Rights draufsteht? Oder meinst du etwa die WM in Katar? Oder meinst du die
Ist sie nicht sogar
Bundesliga?
abgeblasen worden?
Den noch nicht.
Noch nicht.
Oder wahrscheinlich wird es auch nicht mehr abgepasst. Oder meinst du etwa die Formel 1, die sich hinstellt, immer so ein Spot drehen, hier, hier wie, nee, we are for all, oder
Ne, we
wie,
drive for, we
we drive for
drive,
one.
ja.
Ja, we race for one. So, we race for one. Aber wir fahren in Katar, Bahrain, Saudi-Arabien, Abu Dhabi. Die wahrscheinlich die Strecke haben mehr Kurven als Menschenrechte. Meinst du sowas? Oder meinst du ein Formel 1-Team, was als Sponsor Aramco hat, einer der größten Ölhersteller dieser Welt, aber sich dann gleichzeitig noch versucht, teilweise für Klimaschutz einzusetzen? Ey, ich weiß nicht, wovon du hier redest, David. Also, ich bin jetzt
So.
überfragt.
Ja, nee, auf jeden Fall sagen dann auch viele Leute, man sollte diese Veranstaltung nicht politisieren, aber jetzt geht es mir persönlich so, dass ich das Thema Menschenrechte jetzt nicht politisch finde. Die stehen doch allen zu und da gibt es auch nicht jetzt zu diskutieren. Politisch ist doch all das, was man diskutieren kann.
Aber was haben wir bei der EM letztes Jahr gemerkt? Wenn die Allianz Arena Regenbogenfarben auf ihrem drauf machen wollen, weil es davor ein paar Sachen in Ungarn gab, die gegen LGBTQ sind. Nein, da sagt die UEFA, nein, nein, ihr seid ja zu politisch. Meinst du so etwas?
Ach ja. Nee. Also ich glaube, ich muss jetzt nicht genauer aufzählen, was in China alles an Menschenrechtsverletzungen geschieht. Das weiß ja jeder. Man hat ja mittlerweile gefühlt, dass China sich zu viel von der Geschichte Deutschlands abgeguckt hat. Ich meine, die haben Arbeitslager, die haben eine Art Stasi, die haben sogar eine Mauer.
Also die chinesische Mauer. Also da
Na gut,
wurde
da hat Deutschland sich was
ja.
abgeguckt, okay? Aber trotzdem. Die haben so ziemlich alles vereint, was man nicht gerne haben möchte. Ja, das ist doof. Und dann finden die Olympischen Winterspiele auch noch unter dem Banner statt, dass die Spieler und die Journalisten, die jetzt dort vor Ort sind, die da den Sport machen und die auch darüber berichten und auch über wie die ganze Umgebung ist, berichten. Ja. Die dürfen nichts darüber sagen. Die dürfen auch nichts kritisieren. Ja. Darf ja auch keine Kritik geben. Ja.
Was ich halt
Und.
immer so witzig finde, ist, versuchen uns mega dreist zu verkaufen, dass alles fair ist, dass sich alle dafür einsetzen. Aber die machen das wirklich so schlecht, dass
Ja.
selbst das als normaler Bürger mitbekommt alles. Es ist ja nicht mehr so, dass es alles in dem Rücken passiert. Es passiert irgendwas und dann versuchen uns das zu verkaufen, aber es ist so und so. Das ist nicht so und so. Und dann müssen wir uns einmal an die Hand.
So, ja. Ja, das nächste ist, die leben dort in einer Bubble. Dort leben, sind jetzt keine anderen Menschen und die dürfen auch mit keinen anderen Leuten aus der Bevölkerung von China Kontakt haben. Die leben wirklich in dieser Bubble. Sogar die chinesischen Sportler sind von allen anderen Sportlern abgekapselt. Ja? Es ist übertrieben. Da gibt es Aufnahmen, da siehst du, das wurde mit aufgenommen, es wurde auch übertragen, ne? Wie dann, da steht dann eine Frau, zeigt dann, ja, das ist der Roboter, mit dem werden sie jetzt die nächsten Tage und Wochen klarkommen müssen, so ungefähr, sinnmäßig. Die werden also jetzt von Robotern bedient. Und ja, da gibt's, also, gibt es keinen Kontakt zu anderen. Das ist schon ziemlich krass.
Ja.
So, das nächste ist die Umstände, wie China an die Olympischen Winterspiele gekommen sind, ne? Weil die hatten ja erst, also das war 2008, waren in China die normalen Olympischen Spiele und dann gibt's das normalerweise nicht, dass in so einem kurzen Zeitraum, ja, weil für Olympia, die ja nur alle 4 Jahre stattfinden, ist das ja schon ein relativ kurzer Zeitraum. Ja.
Nach Peking kam ja dann London 2012,
Genau. Und
dann 2014 kam Rio, halt als Sommerspiele wieder. Dann kam 2016 Russland mit Sochi als Sommer,
nee, nicht Sommer,
als
das war Winter.
Winterspiele. Dann 2018, wo waren wir 2018, die Olympischen Spiele?
Boah, nee, Tokio war letztes Jahr.
Ja, das waren die für 20. Wo waren wir 2018? Was Frankreich? Nee.
Ich glaube 2018. War nicht 2018 Rio?
Nee. 2016.
Oder
Wann war
was?
es Rio? 2012 war London, Sommerspiele.
Ja.
2014 war Russland, Winterspiele. Aber es war bevor die Formel 1 dahin kam.
Ja.
2016 war, glaube ich, Rio. Müsste gewesen sein.
Ja.
Also müssen 2018 Winterspiele gewesen sein. Wo war 2018 die Winterspiele? Pyeongchang. Pyeongchang.
Ja, das
Oh,
war Korea.
Korea.
Ja.
Vielen Dank, die Stimme aus dem Hintergrund.
Ja, auf jeden Fall, so kurz hintereinander kriegt ein Land nie, sollte ein Land auch nie die Olympischen Winterspiele austragen sollen dürfen.
Jetzt
So.
schaue ich mir kurz nochmal Deutsch über das letzte Mal dran.
Was war das? 1932?
Muss Deutsch werden.
Nee, das ist schon eine Sache. Und dann verkauft der IOC-Präsident das alles als legitim und völkerverständigend und dass dadurch wahrscheinlich auch die Umstände in China besser werden. Das hat er auch schon damals gemacht und seitdem sind die Umstände schlimmer geworden.
1964 waren die Olympischen Winterspiele in Innsbruck. Innsbruck ist Österreich, oder?
Innsbruck, wenn das steht in Deutschland geht.
Was sagt man da?
Ja.
Oder waren Deutschland? Oder hier, wann war das letzte Mal Olympia in Deutschland? Jetzt zeigt man die gesamte Sprache in Deutschland. Oder hat. Ich dachte, Deutschland hat noch nie Olympische Spiele gehabt.
Doch.
Ja, doch, da gab es mal ein Attentat. Da gab es ja damals mal. Das weiß ich noch.
Nee,
In München.
ich weiß, dass es definitiv, als Hitler an der Macht war, da gab es Olympischen Spiele hier in Deutschland.
1933. Nee, nicht
Warte,
33.
warte,
Was
warte.
wird? Nee, es war kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Es war 36, glaube
War,
ich.
nee,
36.
da war schon der Weltkrieg.
38? Nee,
Nee,
Weltkrieg war 39. Ich
ja,
glaube,
stimmt.
38 waren.
Ich hätte gedacht 33.
Ich habe die Sommerspielerliste durch.
Ja, schauen wir durch.
Lustige die Zuschauer.
Ja, genau. Auf jeden Fall, um nochmal auf das zurückzukommen, das Argument mit dem, dass die Umstände in China besser werden, das funktioniert nicht.
Erst 1916 gab es mal welche in Berlin.
Okay.
1936 in Berlin.
36 war es, also dann doch habe ich mich um 3 Jahre verschätzt.
Also.
Oh, da gab es sogar welche in Stockholm. 19 oder 12?
1912.
Okay. Ja.
Ich habe noch mal welche. Irgendwann. Also, muss ja wirklich Deutschland waren, weder das Deutsche Kaiserreich noch das Dritte Reich. Ach, ich habe noch mal in Stockholm 1956. Ja, München 72.
Genau. Siehst du, da sind schon so ungefähr 40 Jahre dazwischen, ne?
Ich könnte auch sagen, die nächsten Olympischen Sommerspiele sind Paris 2024, 2028 Los Angeles und 2032 in Brisbane in Australien.
Genau. So. Und es kommt auch nicht mal Kritik vom IOC selber zu China. Nee, die setzen sich da noch viel lieber hin und lassen sich mit dem chinesischen Machthaber-Film. Ich will den auch nicht mehr Präsident nennen. Das ist die Beschreibung haut nicht mehr hin.
Übrigens, Fun Fact: In China ist Winnie Pooh verboten, weil es viele Memes gibt, die Winnie Pooh mit dem Präsidenten von China vergleichen.
Ja, das war noch davor und dann hat man erst damit angefangen.
Ja.
Ja.
Schauen wir mal, was hier die Winner spielen, weil die mal in Deutschland waren. 1940, da waren sie unter anderem in Garmisch-Partenkirchen.
Ja.
1940?
Oh,
Ich glaube, das waren eigentlich an deutsche Winterspiele, wenn ich mir anschaue. Sapporo in Japan, St. Moritz in der Schweiz und Garmisch-Partenkirchen eben in Deutschland. Ich glaube, das waren alles deutsche Winterspiele, oder bin ich irre?
Nee. So, das nächste ist, ne, also wenn wir hier in Deutschland den Winterspiel aushaben, ich meine, wir haben ja immerhin Gebiete, wo Winter ist oder wo Schnee auch ist, ne?
Ja, haben
Ja.
wir zum Beispiel unten.
Ja. Aber da, wo das stattfindet, da in China, da ist kein Winter.
Ja.
Da ist gerade warm. Das ist nicht nur mega umweltschädlich, dass da alles so zu halten, dass man dort Winterspiele abhalten kann. Das ist auch
Also ich könnte auch
technisch
sagen,
mega Aufwand und
seitdem waren wir nie wieder. Ja. Deutschland kein Winterspiel. Ja, auch Schweden war auch nie ein Winterspiel.
Ich meine, Norwegen wäre ja auch so ein Austragungsort für Winterspiele. Ich meine, was du da für Bob bauen kannst an Bergen.
In Norwegen waren sie 1994 in Lillehammer.
Lillehammer, ja.
Und 1952 in Oslo.
Ja, siehst, da kann man Winterspiele austragen. Man kann auch in Sibirien Winterspiele austragen. Bietet sich an. Ja,
Ich könnte auch
aber.
sagen, das nächste Mal ist es in Italien, in Mailand. Dann
Oh.
2026.
Na gut, haben die da nicht auch Berge? Und so?
Italien hat Alpen.
Alpen, ja.
Aber Mailand müsste eigentlich zu weit drin sein, habe ich gedacht.
Okay.
Wo liegt Mailand? Jetzt ist mein Entdeckergeist geweckt.
Ja.
Mailand.
Nee, auf jeden Fall. Das ist auch wieder eine Sache, die
Nee,
kritisiert
Mailand ist
wird.
relativ weit oben. Da ist Mailand.
Ja,
Mailand ist
da kann
ganz
man
oben an
ja
den
eigentlich,
Alpen.
genau. So, auf jeden Fall. Daher dürfen die ganzen Kameras immer nur aus bestimmten Winkeln filmen. Die ganze Bahn, ne?
Ja, das ist alles natürlich.
Ja, da kriegen die direkt Anweisungen, ne? Ihr dürft nur aus dem und dem Winkel filmen und ihr dürft halt. Ne, nicht über das und das und das reden. Da müssen die was vorher unterschreiben, immer bevor die rausgehen aus den Hotels. Die müssen sich Shuttles buchen, wenn die irgendwo hin wollen. Ja, die können nicht irgendwie öffentliche Verkehrsmittel nutzen.
Die Quarantänebedingungen sollen ja auch ganz schlimm gewesen
Ja,
sein für die
weil
Deutschen.
China eine Null-Covid-Strategie verfolgt. Und da sind richtig harte Regeln. Also, das ist das nächste. Du bist dann, wahrscheinlich wirst du da täglich getestet.
Aber das wird, glaube ich, auch beim Fußball ganz normal.
Ja, es ist schon ganz schön krass. Ja, macht einen schon sprachlos. Und dann sollen die Leute das genießen. Ich mache den Sportlern keinen Vorwurf, weil,
Die sind froh, ihr Land repräsentieren zu dürfen, eben bei
ja, wenn sie
allem.
es können. Wenn du zu Taiwan gehörst, musst du unter einem Fantasienamen antreten. Darfst nicht unter Taiwan antreten. Also ich bin dafür, dass Taiwan eigentlich für Taiwan eintritt und dass China ab jetzt Ost-Taiwan heißt.
Ja.
Ja. Lass uns das Ost-Taiwan. Nee, West-Taiwan wäre das.
So.
Ja,
Und
das ist.
jetzt kommen wir zu einem Thema, was uns vielleicht mal sehr, sehr lange beschäftigen
Genau.
wird.
Lass uns diese traurigen Ruinen der Olympischen Spiele verlassen.
Ich hoffe mal, dass es nicht so kommen wird, weil wenn es krass kommt, haben wir ab nächste Woche den dritten Weltkrieg. Nächste Woche
Aber
Mittwoch.
diesmal sind wir nicht dran schuld.
Wir waren doch beim ersten nicht unbedingt dran schuld. Beim
Ja, da war es
ersten.
Österreich.
Ja.
Aber diesmal kann man es uns nicht in die Schuhe schieben.
Warte mal ab. Warte mal ab. Wovon reden wir? Wir reden vom Ukraine-Russland-Konflikt. Und wie er sich jetzt mittlerweile zugespitzt hat. Aber fangen wir mal mit der chronologischen Reihenfolge an. Diese Geschichte hat vor 9 Jahren angefangen, im Jahre 2013. Damals, an der Formel 1, war noch Red Bull Weltmeister mit Sebastian Vettel, letzter Weltmeister, den er da geholt hat. Ich war damals zarte 12 Jahre alt.
Ich war 15.
Und ja. Also fangen wir mal an. Dezember 2013. Da haben 100.000 Ukrainer
Nee,
pro.
13, da war ich 14.
Also Dezember 2013 haben hunderttausende Ukrainer protestiert in der Hauptstadt Kiew gegen den pro-russischen Präsidenten Viktor Janukowitsch, weil eben seine Regierung das Partnerschaftsabkommen mit der EU kippen wollte oder gekippt hat. Als Symbol wurde halt der Unabhängigkeitsplatz Maidan. 2014 floh dann Janukowitsch nach Russland, nach Moskau. Und Moskau besetzte militärisch die ukrainische Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Im März 2014 hat Russland ein international nicht anerkanntes Referendum abgehalten auf der Krim und gliederte das eben als Landesteil ein. USA und EU verhängten natürlich daraufhin Sanktionen, aber sind wir mal ehrlich, es hat Russland noch nie gejuckt. Gehen wir einen Monat weiter, in April 2014. Die ostukrainische Region Donbass ruft mit von Moskau unterstützten Separatisten die Volksrepublik Donetsk und Luhansk aus. Das westliche Verteidigungsbündnis, was eigentlich jeder kennt, die NATO, setzte deshalb die militärische Zusammenarbeit mit Russland wegen dieser Krise aus. Im Juni 2014 haben Rebellen in der Ostukraine ein Militärflugzeug abgeschossen. Dabei starben alle 49 Soldaten an Bord. Dann 2014 auch wieder, im Juli, wurde noch ein Flugzeug abgeschossen, aber diesmal ein Passagierflieger der Linie Malaysia Airlines. Und das wurde halt mutmaßlich von einer russischen Rakete getroffen. Und da starben halt alle 298 Menschen. Daraufhin verschärfte wieder der Westen die Sanktionen. Und surprise, surprise, Russland hat sich gejuckt. 2014 immer noch hat die NATO im August Russland eine Militärintervention vorgeworfen in der Ukraine, weil mehr als 1000 Soldaten sollen mit schweren Waffen in die Ostukraine geschickt worden sein. Russland weist natürlich die Vorwürfe zurück. Mensch, wer hätte es gewundert?
Welche Soldaten? Ich habe keine Soldaten gesehen.
Ich würde auch jemand sagen, das sind die Soldaten, die er sucht.
Genau.
Im Oktober 2014 hat das ukrainische Parlament dann die Region Donetsk und Luhansk als Teil des Friedensplans für die Ostukraine einen Sonderstatus erteilt. Und also gestärkt wurden halt eben die Selbstverwaltungsrechte. Aber im November ging es dann auch wieder ab, weil da haben eben die ostukrainischen Separatisten erstmals ein eigenes Parlament wählen lassen. Kiew dachte sich, das ist verfassungswidrig, wir erkennen das hier nicht an. Und dann kam es 2014 im Dezember zum endgültigen Bruch, als die Ukraine ihre politische Neutralität beendete und eben so den Weg frei machte für einen NATO-Beitritt. Was natürlich Russland, ja, sagen wir mal, nicht ganz so geschmeckt hat. Und daran hat eben die NATO gesagt, wir wollen gegen Bedrohungen generell vorgehen, deswegen schicken wir dauerhaft Soldaten in die Ukraine, die eben sich bereithalten sollen, falls was passiert. Und das war halt eine Schnelleingreiftruppe, die heute bis zu 40.000 Soldaten umfasst. 2015, im September, erklärte der Sicherheitsrat der Ukraine den Nachbarn Russland in einer Militärdoktrin offiziell zum Gegner. Im Juli 2016 haben die pro-russischen Separatisten in Luhansk und Donetsk einen neuen kleinen Staat ausgerufen, und zwar Klein-Russland. Weil jetzt haben wir neben Russland, Weiß-Russland, auch Klein-Russland.
Ja.
Wir sehen, was das nächste wird. National-Russland? Wer weiß. Im Januar 2018 hat Kiew die abtrünnigen Gebiete im Osten als von Russland besetzt eingestuft. Ukrainer, die gegen die Regierungstruppen kämpfen oder den Angehörigen der betreffenden Gebiete arbeiten, unterliegen demnach einer strafrechtlichen Verfolgung. Im März 2018, nachdem Nord Stream 2 bei 2012 abgeschlossen wurde, begann der umstrittene Bau von Nord Stream 2, der vielleicht nochmal eine ganz ausschlaggebende Rolle spielen sollte jetzt in naher Zukunft. Juni 2019, Russland hat erstmals Pässe an Ukraine ausgegeben, die eben in diesen separatisten kontrollierten Teilen leben. Bereits ein halbes Jahr später hat eben nach der Ausstellung Russlands haben bisher 160.000 Menschen diese Staatsbürgerschaft beantragt. Und jetzt kommen wir 2 Jahre später, April 2021. Russland zieht Truppen in die Grenzgebiete der Ostukraine zusammen und droht mit einer militärischen Eingriff. Im Juli 2021 hat Putin bei einem Auftritt gesagt, oder er vertritt im Aufsatz die These, dass die Russen und Ukraine ein Volk seien. Und das eben wird als Anspruch Russlands auf seine Anachronie gesehen, also auf die Ukraine. September letzten Jahres wurde halt Nord Stream 2 fertiggestellt. Dieses Pipeline soll halt künftig bis zu 55 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr von Russland an die Ostsee nach Deutschland liefern. Aber im November wurde die Freigabe des Verfahrens erstmal ausgesetzt. Und ja, vielleicht wird auch nie was ankommen. Das wird sich halt nächste Woche zeigen. Im November letzten Jahres konzentrieren sich erneut ungewöhnlich große Truppenkontingente und moderne Waffen im russischen Grenzgebiet zur Ukraine. Später soll die Rede sein von bis zu 100.000 Soldaten. Das macht natürlich die EU. Macht sie was ganz Großes? Ja, sie warnt Moskau. Mensch. Im Dezember wirft die Ukraine dann Deutschland vor, eine Blockade bei der Waffenlieferung. Berlin bleibt das ein Nein und fordert Russland und der NATO erneut auf einen Verzicht einer weiteren Osterweiterung, weil die Ukraine dürfe nicht als Mitglied aufgenommen werden. Und jetzt sind wir in diesem Jahr gelandet. Im Januar diplomatische Versuche auf verschiedenen Ebenen, wie etwa über bilateralen US-Russland-Gespräche, der NATO-Russland-Rat oder ein Treffen mit der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, also kurz gesagt die OSZE. Aber das hat alles keine Lösung gebracht. Und jetzt habe ich vor uns mal bei Google Russland-Ukraine-Konflikt eingegeben und stelle es mal vor. Vor 2 Stunden Krisengespräch zum Ukraine-Konflikt. Beiden Putin telefonieren gerade. Dann vor 5 Stunden, 2 Tage für Eroberung Kiews. USA entblößt Russland im Ukraine-Konflikt. Vor 4 Stunden Russland-Ukraine-Konflikt. Hintergrund, Analyse, Chronik. Oder ist das falsch? Nein, ich hier aus. Vor 16 Stunden Ukraine-Konflikt. CIA rechnet mit russischen Angriffen kommende Woche. Vor 6 Stunden. Westen stellt sich verstärkt auf mögliche russische Invasion ein. Vor 8 Stunden. Russland-Ukraine-Konflikt. USA halten russische Invasionen während Olympia noch für möglich. Und wenn das so kommen wird, kommt da dann der nächste Weltkrieg? Die USA hat neue Truppen in die Ukraine geschickt. Wird ein Vietnam 2.0 passieren? Wird ein Koreakrieg 2.0
Ja,
entstehen?
Vietnam 2.0 nicht, weil die Bäume können dort nicht so gut reden wie in Vietnam.
Ja. Aber stehen wir jetzt vom Rande eines Krieges?
Möglicherweise.
Meine Verhältnisse sind mir auch sehr viel zu nah dran. Ich würde lieber jetzt zur Zeit irgendwo auf Australien stellen.
Ja, aber ihr seht, diesmal kann man uns nicht in die Schuhe schieben. Wir sind nicht dran schuld, wenn es wieder zum Konflikt
Ja.
kommt. Das macht den Konflikt nicht besser. Aber jetzt müssen wir uns zusammenstellen. Ich weiß, Deutschland kann nicht viel mit seiner Bundeswehr ausrichten.
Ich weiß nicht, wann Escort unser Verteidigungsminister.
Nee, Außenministerin war Baerbock.
Ja.
Die hat sich auch ganz schön hart gegen Russland gestellt.
Ich kann auch so ein bisschen Verteidigungsministerin. Christine Lambrecht.
Ja.
Ich glaube, der SPD müsste sein.
Ja. Du hast eine 35-prozentige Chance, dass du richtig liegst, ja.
Eine 33,3%ige
Eine
Chance.
33,3-prozentige Chance, dass du richtig liegst.
Schauen wir nach. Bitte der deutsche Verteidigungsminister. Du bist jetzt
Jetzt
Russland.
kommt's, Robert Habeck.
Warte, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht 1848 anfangen.
Ja, das ist ein bisschen.
SPD, ja. Davor war halt von 2005 bis 2021 immer die CDU, also Franz Josef Jung, zu Guttenberg, de Maizière, von der Leyen, Kramp-Karrenbauer. Beziehungsweise im Falle eines Kriegsfalls übernimmt halt der Bundeskanzler das Militär. Also ist dann unser
Ne.
Oberbefehlshaber Olaf Scholz.
Okay.
Flashbacks an, hier, an Hamburg vor ein paar Jahren, G7-Gipfel.
Ja.
Da habe ich noch vorher den Krieg gesammelt. Nee.
Ja, genau. Oh mein Gott. Oh.
Ja.
Frankreich ist unsere letzte Hoffnung. Ich.
Und du musst also, wäre Trump da gewesen, hätte ich mir so gemacht, dass sie das gleich komplett Europa dicht machen in Russland.
Und Joe Biden geht da ein bisschen diplomatischer ran.
Aber doch, ich habe mich auf die Nase rumtanzen
Der hat das auch.
lassen. Die Frage wird wirklich sein: Was machen wir, wenn die Ukraine fällt?
Wir rufen Australien an und fragen, ob wir Asyl kriegen.
Weil, können wir uns leisten, einen ganz europäischen Krieg anzufangen? Oder gehen wir die Ukraine auf? Wir haben ja letztes Jahr gesehen, dass die EU-Staaten und die USA gerne mein Land aufgeben, anhand von Afghanistan.
Ich glaube, dass jetzt aufgeben ist jetzt nicht so, wie als wäre das eine Terroristengruppe, die USA, die USA,
Russland.
die Russland, genau, sondern das ist ja eine ganz eigene Macht und die werden ja nicht einfach aufhören irgendwo. Da müssen wir uns schon dagegen stellen. Ich meine, wozu haben wir denn das NATO-Ding? Das wurde doch ursprünglich dafür gegründet.
Ja, was bringt die NATO, wenn die einfach eine Rakete starten? Und wir haben auf deutschem Boden eine Militärbasis der USA, die Langstreckenwaffen der USA beinhalten. Das heißt, wenn
Da
ein
müssen.
Krieg zwischen Russland und USA ausbricht, ist Deutschland zuerst dran. Weil wir haben deren Militärbasis auf unserem Land.
Deswegen USA kommt schnell.
Weil die Sache ist, wenn Deutschland fällt, können die USA keine Raketen abschicken. Weil durch die Erdkrümmung würden die Raketen aus den USA nicht eben punktgenau ankommen.
Ja, dann müssen sie halt mal ganz freundlich Australien fragen.
Ich glaube, das ist nicht die bessere Idee.
Macht sich ja jetzt auch schon bereit für potenzielle Sachen. Die haben U-Boote, die stationieren sich auf allen möglichen Inseln, die sie haben. Mit Panzern. Ich weiß nicht, was du mit einem Panzer auf einer Insel machen willst, aber gut.
Aber ich halte das trotzdem ein bisschen übertrieben. Natürlich, die USA nutzt es halt auch für ihre Propaganda. Also man weiß nicht, was jetzt wirklich so stimmt. Aber eigentlich habe ich immer Putin als so einen Mann eingeschätzt, der eher so ein Verborgenen ist, aber eher der ruhige Typ ist. Der legt sich nicht an, aber will immer mit Muskeln spielen. Wie immer mit seinem Bär passiert, wo er reitet. Nein, wie geht's mal? Da ist ein Bär, da ist Putin auch ein Bär.
Ja.
Nein, es ist ein scheiß Thema, ich weiß. Es ist ein Thema, worüber ich lache, ich weiß. Aber was immer für eine Wahl.
Ja, ich meine, wenn dir jemand mit Gewehr ins Gesicht hält, was willst du machen? Du kannst rumflennen oder du kannst noch letztes Mal lachen. Und ich nehme dann lieber die Chance und lache ein letztes Mal.
Ich mache ein Angebot, das ich nicht ausschlagen kann.
Ja.
Nee, das wollte ich zeigen. Na, also die CIA sagt nächste Woche, Mittwoch, 8:30
Ja,
geht's los.
Timer ist gestellt.
Ja. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Russland wirklich so sehr in die Karten lassen schaut. Dass sie wirklich den genauen Starttermin rausfinden.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass sie jetzt sagen, ey, komm, wir nehmen jetzt die Ukraine ein. Jetzt, ich meine, die ganze Welt schaut jetzt auf China, aber könnte sich jetzt ganz leicht China snacken, weil China eh jetzt schon super Antagonist ist. Aber vielleicht wollen sie das halt nutzen, die Ablenkung in China jetzt, und dann können die, ja.
Weil Russland wirklich so fest entschlossen wäre, Krieg zu führen, würde ich nicht denken, dass er sich nochmal ein Gespräch mit Putin und Macron einlässt.
Ganz ehrlich, wenn die jetzt doch die Ukraine einnehmen sollten, dann müssen wir sie halt abkaufen, wie damals die USA Alaska von Russland abgekauft hat. Was auch die dämlichste Entscheidung von Russland war.
Ja, es wird sich zeigen, was der richtige Weg sein wird. Ich hoffe, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ich hoffe, wir hören uns mal sehr. Wenn nicht. Ja, dann ist es auch
Ihr
egal.
werdet dann wahrscheinlich begrüßt von einem Privat im nächsten Podcast.
Also ich kann ein bisschen Russisch. Ich versuche mit den Leuten zu verhandeln.
Ja,
Ich klinge mich heute mal in die Chor mit ein.
genau.
Da beleidige ich mit seiner Mutter immer so, obwohl ich einfach nur das Mal sagen möchte.
Wolltest einen Keks haben?
Nee.
Oh.
Also wie gesagt, Wochen hören zu 14 Tagen wieder.
Ja.
Vielleicht mit einem Gast, vielleicht auch nicht, das wird sich zeigen.
Ja, vielleicht haben wir Putin persönlich sogar.
Wir sind mit uns in Außenkorrespondenten.
Ja, Putin ist vor Ort. Er wird uns berichten, wie sein Schach verläuft. Ja.
Wie gesagt, Leute. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch das nächste Mal noch treu ergeben seid. Bis zum nächsten
Ja,
Mal.
okay.
Ciao.
Ja.